New York gehört bei vielen Menschen auf der ganzen Welt zu den beliebtesten Reisezielen. Wenn Sie also demnächst dorthin reisen wollen, es gibt einige interessante Veranstaltungen und Jubiläen und Orte, die im nächsten Jahr etwas mehr in den Fokus rücken. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Zu einer Reise nach New York gehört für viele Touristen ein Besuch des Hauptquartiers der Vereinten Nationen am Ufer des East Side Rivers in Manhattan. Gegründet wurde die Organisation 1945. Im nächsten Jahr sind das 80 Jahre UN und ein guter Grund für einen Besuch. Charlotte Voss war dort.
Der markante Gebäudekomplex am Ufer des East Rivers, den viele aus den Fernsehnachrichten kennen, ist exterritoriales Gebiet. Das bedeutet, dass das Gelände nicht der lokalen Rechtsprechung der USA unterliegt, sondern neutrales Gebiet ist. Zu den wichtigsten UN-Gebäuden dort gehören die Generalversammlung, das Konferenzgebäude sowie das bekannte Hochhaus mit seiner grünschimmernden Glasfassade. Täglich zieht es rund 800 Besucher zum UN-Hauptquartier. Viele von ihnen kommen aus Deutschland. Wenn eine Touristengruppe auf den grünen Sesseln der Besucherränge in den großen Sälen sitzt, erzählen die Tourguides von der Entstehung der UN, erklären ihre Themen, Regeln und Abläufe. Ben bietet Touren auf Hebräisch, Englisch und Deutsch an. Die deutschsprachigen Führungen seien immer speziell, erzählt er. Pro Woche gäbe es 2 bis 3 davon. Diese seien immer schnell ausgebucht. Und die deutschsprachigen Gäste wüssten immer so viel.
Die wissen, was passiert hier, was nicht passiert hier in die UNO. Und was ich finde mit den deutschen Besuchern, die sind ganz interessant vor das Thema Sicherheitsrat.
Auch der Saal, in dem das mächtigste UN-Gremium tagt, der Sicherheitsrat, ist für Besucher zugänglich. In seiner Mitte steht ein großer, runder Plenartisch aus dunklem Holz. Die Besucher erfahren, dass die Wahrung des Friedens die zentrale Aufgabe des Gremiums sei und dessen Beschlüsse völkerrechtlich bindend seien. Auf ihrer Tour durch Flure und Säle gibt es für die Gäste viel zu entdecken. Auf unzähligen Stellwänden veranschaulichen überdimensional große Fotos die Themen unserer Zeit, wie Kriege, Klimawandel oder Wasserknappheit. Bevor sich die Besucher wieder im Trubel der New Yorker Straßen verlieren, werfen sie noch einen Blick auf die Allee der Fahnenmasten vor den UN-Gebäuden an der First Avenue. Hier hängen die Nationalflaggen aller 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Die Flaggen hängen in alphabetischer Reihenfolge auf Englisch. Relativ weit vorne unter G die schwarz-rot-goldene Flagge für Germany.
Das Brooklyn Museum stand immer etwas im Schatten berühmterer Kunstmuseen in Manhattan. Was viele nicht wissen: Dieses Museum ist eines der ältesten überhaupt in den USA. In diesem Jahr und auch noch in den nächsten Monaten feiert es seinen 200. Geburtstag. Martin Ganselmeier hat das Museum besucht.
Nicht viele New York-Touristen haben das Brooklyn Museum auf dem Schirm. Selbst kunstinteressierte Besucher wissen oft nicht, dass sich im klassizistischen Gebäude am Prospect Park in Brooklyn eines der ältesten Museen Amerikas befindet und das zweitgrößte in New York. 1824 wurde es als Bibliothek des damals noch eigenständigen Brooklyn gegründet. Den Grundstein legte der französische General Marquis de Lafayette, der die amerikanischen Kolonien in ihrem Unabhängigkeitskrieg gegen Großbritannien unterstützt hatte. Als Augenzeuge dabei war damals der 5-jährige Walt Whitman, was ihn vielleicht dazu inspirierte, später hier als Bibliothekar zu arbeiten. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts begann die Bibliothek dann auch Kunstwerke zu sammeln. Allerdings fast ausschließlich von weißen und überwiegend männlichen Künstlern, bedauert die Kuratorin des Brooklyn Museums, die Afroamerikanerin Stephanie Spalling Williams, weshalb sich das Museum nun zum 200. Geburtstag neu erfunden hat.
Die Neuinstallation unserer Sammlung versucht eine radikale Neuorientierung, und zwar weg von der historisch gewachsenen Ausrichtung auf ein überwiegend weißes Publikum.
Dabei war Brooklyn schon immer eine Stadt mit Menschen aus allen Kulturen dieser Welt. Doch in amerikanischen Museen fanden sich ganz überwiegend die an europäischen Vorbildern orientierten Werke weißer Künstler. Dies müsse sich ändern, findet die Kuratorin des Museums Stephanie Spalling Williams, vor allem nach den gesellschaftlichen Erschütterungen der vergangenen Jahre.
Die tragische Realität von Polizeigewalt gegen Schwarze, George Floyd zum Beispiel oder Breonna Taylor, aber auch die Corona-Pandemie. Die Bürger verlangen, dass dies von unseren Institutionen berücksichtigt wird.
Zum Glück fanden Stephanie Spalling-Williams und ihr Team in den Lagerräumen des Museums viele Kunstwerke von afroamerikanischen oder asiatischstämmigen Künstlerinnen und Künstlern. Auch Kunstwerke der indigenen Bevölkerung gab es im Fundus.
Der
Fokus auf Künstlerinnen oder asiatischstämmige oder afroamerikanische Künstler ist strategisch wichtig. Damit bekommt unsere Sammlung auch Kunstwerke von traditionell eher vernachlässigten Künstlern.
Und so hat das Brooklyn Museum ein neues Alleinstellungsmerkmal gefunden. Es zeigt nun Kunstwerke von diversen Künstlerinnen und Künstlern, die von sehr unterschiedlichen Kulturen und Traditionen beeinflusst wurden. Damit bietet das Brooklyn Museum ein realistischeres Spiegelbild der Kunst im multikulturellen Amerika. Dabei gehe es nicht nur um ethnische Vielfalt, sagt Kuratorin Stephanie Spalling-Williams, sondern auch um Gendervielfalt.
So we are prioritizing not just racial diversity, but also gender diversity.
Zum 200. Geburtstag präsentiert sich das Brooklyn Museum nun also als diverses Museum, das Kunstwerke zusammenführt, die früher nie in einem Raum gezeigt worden wären. Es gibt grandiose Landschaftsgemälde aus dem 19. Jahrhundert, wie die des Deutsch-Amerikaners Albert Bierstadt, der mit seinem Panoramagemälde der Rocky Mountains die Zeitgenossen von damals in den Wilden Westen lockte. Oder eines der ersten Gemälde der Niagara-Fälle, das der amerikanische Künstler Louis Remy Mignot, der zur Hudson River School gehörte, ganz im Stil der europäischen Romantik malte. Doch man findet auch ein Gemälde von George O'Keeffe. Aus dem Totenkopf eines Widders wächst eine Blume, dahinter die karge Landschaft der Wüste von New Mexico. Oder die Keramikskulptur eines unbekannten Maya-Künstlers oder einer Künstlerin. Sie zeigt eine Blüte, in deren Mitte die Maisgöttin wohnt. Statt einem diversen Publikum traditionelle Kunstkategorien aufzudrängen, so Kuratorin Spalling-Williams, will das Brooklyn Museum auf die Interessen seiner Besucher zugehen.
What happens if we framed or allowed the collection to meet our audiences where they were at now, with their interests and their own curiosities?
Für das Brooklyn Museum keine völlige Kehrtwende. Schon immer verstand es sich als progressive Institution. Als eines der ersten Museen in den USA zeigte es afrikanische Kunstwerke nicht als Völkerkundeschau, sondern als Kunstausstellung. Schon 1926 präsentierte das Brooklyn Museum eine Ausstellung moderner Kunst aus Europa. Und ebenfalls im Brooklyn Museum befindet sich eine eigene Sammlung feministischer Kunst.
Es ist einer der legendären Orte, dessen Name für eine Welt aus Luxus, Schönheit und Sehnsucht steht. Tiffany auf der Fifth Avenue in New York. Wer es sich leisten kann, findet dort auf 10 Stockwerken eine reiche Auswahl an Schmuckstücken und Diamanten. Aber es ist auch ein Ort, der Eingang in die Weltliteratur und die Filmgeschichte fand. Mehr von Martin Ganselmeier.
If I could find a real life place like Tiffany's, then I'd buy some furniture and give the cat a name.
Tiffany's? You mean the jewelry store?
Unvergessen Audrey Hepburn in der Rolle des New Yorker Partygirls Holly Golightly. Der Filmklassiker aus dem Jahr 1961 nach dem gleichnamigen Roman von Truman Capote machte Tiffany an der Fifth Avenue in Manhattan weltberühmt. Mit Kaffee und Croissant in der Hand schaut Audrey Hepburn sehnsüchtig in das Schaufenster des Schmuckgeschäfts. So turbulent und traurig das Leben der jungen Holly Golightly auch sein mag, bei Tiffany's empfindet sie Geborgenheit und Glück.
Oh, river, wider than a mile, I'm crossing you in style someday.
Sehnsucht und Traurigkeit vermittelt Audrey Hepburn auch im Filmsong Moon River, für den der Komponist Henry Mancini einen Oscar bekam. Wer heute Tiffany's Edelgeschäft an der Fifth Avenue besucht, kommt an Audrey Hepburn kaum vorbei. Im fünften Stockwerk gibt es, etwas abseits der Schmuckvitrinen, eine fast schon kapellenartige Gedenkstätte. Im Mittelpunkt überlebensgroße Fotos von Audrey Hepburn, Filmausschnitte aus Frühstück bei Tiffany's und natürlich ihr schwarzes Kleid. Vor einem Jahr wurde eine aufwendige Renovierung des Flagship-Stores von Tiffany abgeschlossen. Es war die erste umfangreiche Sanierung, seit das Geschäft 1940 an der Fifth Avenue in der Nähe des Central Parks eröffnet wurde. Die Atlas-Statue über dem Eingang, die eine der ersten öffentlichen Uhren in New York trägt, ist jedoch schon älter. Firmengründer Charles Louis Tiffany enthüllte sie 1853 über dem Haupteingang seines damaligen Geschäfts am Broadway. Gleich im Erdgeschoss kann man hinter besonders gesichertem Panzerglas das wertvollste Schmuckstück bewundern, den gelben Diamanten, den Charles Tiffany 1877 aus Afrika kaufte und zu einem der schönsten Diamanten der Welt schleifen ließ. 10 Jahre später erwarb der Firmengründer die französischen Kronjuwelen und ließ sie zu Schmuckkreationen verarbeiten, die er dann an Amerikas High Society verkaufte. Das war die Geschäftsidee, mit der Tiffany im 19. Jahrhundert Erfolg hatte. Er importierte Edelsteine und Schmuck europäischer Aristokraten, um sie an wohlhabende Amerikaner zu verkaufen. 1845 veröffentlichte Charles Tiffany den ersten Versandkatalog für Luxusgüter. Die Titelseite war schon damals türkisblau, ein Farbton, den er bereits 1837 urheberrechtlich schützen ließ, wie der Verkäufer bei Tiffany berichtet. Die Mitarbeiter bei Tiffany in der Fifth Avenue verstehen sich nicht nur als Verkäufer, sondern auch als Markenbotschafter, die den Besuchern die Firmengeschichte nahebringen. Tiffany gehört heute zum Luxusgüterkonzern LVMH des Franzosen Bernard Arnault, einem der reichsten Männer der Welt. Arnault kaufte Tiffany vor 3 Jahren für umgerechnet 13 Milliarden Euro. Die Renovierung des Flagship-Stores in der Fifth Avenue sollte auch dazu beitragen, das etwas angestaubte Image von Tiffany zu verjüngen. Besonders beliebt bei Kunden und Touristen das Blue Box Café im 6. Stock. An der Decke hängen hunderte türkisblaue Tiffany-Schmuckschachteln. Wer will, kann sich hier ein Frühstück bei Tiffany's bestellen. Für $65 gibt es ein Croissant, ein Madeleine, Rührei mit Kaviar und ein Glass of Golightly, einen frisch gepressten Saft aus Orangen, Möhren, Ananas, Mango und Ingwer. Wegen des starken Andrangs muss man allerdings möglichst 30 Tage im Voraus reservieren, sagt die Dame am Eingang. Oder, wenn man etwas Zeit mitbringe, könne man sich auch in der 57. Straße in eine Schlange stellen, um ohne Reservierung einen der Plätze an der Bar zu erhaschen. Und was würde sie besonders empfehlen?
Ich würde sagen, der Tee. Das ist, was die Leute kommen, die Tee-Time.
Unseren Tee und die kleinen Sandwich-Häppchen zur Tea Time. Ich persönlich bin auch ein Fan der Jakobsmuschel.
Ruhiger geht es in der 7. Etage zu. Hier kann man Goldschmieden bei der Arbeit zuschauen. Preisschilder sucht man bei Tiffany's vergeblich. Manche Auftragsarbeiten kosten mehrere hunderttausend Dollar. Es gibt jedoch auch erschwingliche Massenanfertigungen wie die silbernen Herzanhänger. Tiffany, das war immer der Versuch, Kunst und Kommerz, Exklusivität und Popularität zu verbinden. Das ist bei Tiffany's an der Fifth Avenue spürbar. Betuchte Kunden auf der Suche nach einem exquisiten Schmuckstück, aber auch Besucher aus aller Welt, die neugierig sind auf einen legendären Ort.
Der 1987 verstorbene New Yorker Schriftsteller James Baldwin gilt als eine der wichtigsten afroamerikanischen Stimmen des 20. Jahrhunderts. Geboren wurde er am 2. August vor 100 Jahren. Mit seinen Romanen, Essays und Gedichten war er vor allem in den 1950er und 60er Jahren ein genauer Beobachter des von Rassismus geprägten amerikanischen Alltags. Aufgewachsen im schwarzen Harlem, zog Baldwin als junger Mann ins Künstlerviertel von New York nach Greenwich Village. Dort hat sich Martin Ganselmeier auf Spurensuche begeben.
Kaum jemand kennt Baldwins Spuren im New Yorker Künstlerviertel Greenwich Village so gut wie Rich Blind. Der afroamerikanische Literaturprofessor ist selbst New Yorker und einer der bekanntesten Baldwin-Experten in den USA. Rich Blind ist es zu verdanken, dass heute mehrere Gedenktafeln im Village an den berühmten Schriftsteller erinnern.
Baldwin moved here right after his father died, right? There was something about
Baldwin zog nach dem Tod seines Vaters hierher. Als ältestes von 9 Kindern war ihm Harlem zu eng geworden. Er musste sich um seine Brüder und seine Mutter kümmern. Gleichzeitig beschäftigte ihn seine Bisexualität, eine schwere Zeit für ihn. Gerade mal 19 Jahre jung war Baldwin, als er 1943 aus dem schwarzen Harlem ins damals fast ausschließlich weiße Greenwich Village zog. Seinen ersten Job bekam er als Tellerwäscher und Kellner im Calypso Restaurant in der McDougal Street nahe dem Washington Square Park. Die Arbeit im Calypso gefiel ihm besser als die Maloche in den Fabriken von Harlem. Und im Calypso verkehrten Künstler und Intellektuelle. Er sprang aus dem Harlem der 40er Jahre ins Village, um ein Leben als Bohemian zu führen. Baldwin schrieb Essays und Literaturkritiken, versuchte sich als Schriftsteller und Kritiker. Dafür gab es hier mal ein paar $100 oder mal $50, sagt Rich Blind. Aber er war verdammt arm und musste kämpfen.
A few hundred dollars here, $50 there. But he was desperately poor. Yes, he was. He was struggling.
Weiter geht es zur Ecke McDougal Street, Bleecker Street. Hier stand früher das San Remo Café, das leider abgerissen wurde, bedauert Baldwin-Kenner Rich Blind. Denn wo heute eine Pizzeria steht, trafen sich in den 40er Jahren zahlreiche Künstler und Intellektuelle.
Miles Davis, Burroughs, Ginsberg, Kerouac, like I mentioned, Jackson Pollock. James Baldwin, Gore Vidal.
James Baldwin war damals einer der wenigen Afroamerikaner im Village, weshalb er sich oft einsam fühlte, allein unter lauter Weißen. Und auch allein aufgrund seiner sexuellen Neigungen.
He was also, you know, still confronting the very fact.
Er musste sich damit auseinandersetzen, schwarz und queer zu sein. Er hatte One-Night-Stands mit Männern und weißen Frauen, die ihn von seiner Homosexualität befreien wollten. Auch das Village wurde Baldwin bald zu eng. Er zog nach Paris, wo er fast ein Jahrzehnt lang im Quartier Latin wohnte, oft in billigen Hotels. Er war immer in Bewegung, sagt Rich Blind. Eine gewisse Unruhe kennzeichnete sein ganzes Leben.
So he's always moving. It's a certain kind of restlessness, which would, I think, characterize his life.
1958 kehrte James Baldwin zurück ins Village nach New York. Durch seine Essaysammlung Notes of a Native Son und die Romane Go Tell It on the Mountain und Giovanni's Room war er als Schriftsteller berühmt und eine der führenden Stimmen der Afroamerikaner. Der Grund für seine Rückkehr aus Paris war die beginnende Bürgerrechtsbewegung in den USA. Er konnte sich nicht vorstellen, das Geschehen in seinem Heimatland nur aus der Ferne zu verfolgen. Er mochte Frankreich, obwohl er dort arm war, aber er musste dort sein, wo sich die Ereignisse überschlugen. Regelmäßig reiste Baldwin in den Süden der USA, nahm am Marsch nach Selma teil, traf Martin Luther King, aber auch Malcolm X. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre lebte Baldwin in der Horatio Street 81, nahe am Hudson River, in einer Wohnung für $100 Miete. Heute muss man für die Wohnung mehrere tausend Dollar im Monat zahlen, sagt Rich Blind. Noch lieber aber hielt sich Baldwin 10 Fußminuten entfernt in seiner Lieblingskneipe auf, im White Horse Tavern an der Hudson Street, seit 1880 ein beliebter Treff zum Abhängen im Village. Baldwins Angewohnheit, die Nacht durchzutrinken, um dann im Morgengrauen zu schreiben, die begann schon in seinen frühen Jahren im Village. In den 70er und 80er Jahren bis zu seinem Tod 1987 geriet Baldwin etwas in Vergessenheit, meint Literaturprofessor Rich Blind. Doch seit einigen Jahren gäbe es eine regelrechte Baldwin-Renaissance. Nicht nur wegen der Black Lives Matter-Bewegung, sondern auch, weil Baldwin in doppelter Hinsicht eine Stimme für Minderheiten ist, als schwarzer Intellektueller und als Stimme für queere Menschen.
New York City rechnet mit 68 Millionen Besuchern im Jahr 2025, womit endlich das Niveau von vor der Pandemie nicht nur erreicht, sondern auch übertroffen wäre. Und was gibt es so im nächsten Jahr? Ein Ausblick von Charlotte Voss.
Tradition oder Touristenfalle? Seit mehr als 120 Jahren beginnt das neue Jahr am New Yorker Times Square mit dem Ball Drop. Was einst nur Einheimische interessierte, lockt inzwischen rund 2 Millionen Menschen an, meist Touristen, die die Straßen in eine wogende Masse verwandeln. Zum mitternächtlichen Countdown wird dann eine überdimensionale beleuchtete Kristallkugel an einer gut 40 Meter langen Stange von einem Hochhaus heruntergelassen. Um den Balldrop halbwegs sehen zu können, muss man a. sehr früh da sein und b. speziell vorbereitet sein, erzählt Jaden aus Kanada.
We had to show up to see the ball drop at noon.
Um gut sehen zu können, mussten wir mittags da sein. Was einem aber keiner sagt, ist, es gibt dort keine Toiletten. Also trug so ziemlich jeder dort entweder eine Windel für Erwachsene oder, wie viele Männer, einen externen Katheter. Und das ist gelinde gesagt nicht ideal. Man steht da 10-12 Stunden, dann sieht man diesen kleinen Ball fallen und dann geht man nach Hause.
And then you see this little ball drop, then you go home.
Premiere für Caspar David Friedrich. Im Februar, wenn es in New York traditionell etwas leerer ist, bietet das MET, das Metropolitan Museum of Art, ein absolutes Kulturhighlight. Die erste Einzelausstellung mit Werken des deutschen Romantikers und Landschaftsmalers Caspar David Friedrich in den USA. Die Vorfreude beim österreichischen MET-Direktor Max Hollein ist groß.
Caspar David Friedrich hier in den USA und hier in New York wird noch, so überraschend es klingt für deutsche Ohren, wird noch ein Künstler sein, den es zu entdecken gilt.
There are a certain kind of people wired a certain kind of way.
George Clooney, Ghost Broadway. 20 Jahre nach seinem gefeierten Film Good Night and Good Luck bringt Regisseur Clooney seine Story als Theaterfassung an den Broadway. Mit dem Oscar-Gewinner selbst in der Hauptrolle als Radiojournalist. Es geht um eine Zeit in der US-Geschichte, in der Wahrheit und journalistische Integrität gegen Panikmache und Desinformation antreten mussten und sich durchsetzten. Ab Mitte März heißt es in den Previews:
Good night and good luck.
Shakira auf Stadiontour. Wegen der enormen Ticketnachfrage hat die kolumbianische Sängerin ihre Tour durch Nordamerika komplett ins Jahr 2025 verschoben. Und zwar von kleineren Hallen in ganz große Stadien. Mitte Mai tritt sie vor den Toren New Yorks im großen MetLife Stadium auf. Dieses bietet Platz für 82.500 Fans. Happy Birthday, New York! 1625 besiedelten die ersten Holländer den Süden Manhattans und nannten es New Amsterdam. Als die Briten kamen, wurde daraus New York, womit die Stadt 2025 ihren 400. Geburtstag feiern darf. Noch ist nicht viel über die Partypläne bekannt. Eine Ausstellung soll sich mit den indianischen Ureinwohnern von Manhattan, was so viel wie die Insel mit den Hügeln heißt, beschäftigen und der legendäre New York-Marathon im November im Zeichen des Jubiläums stehen. Übrigens, die Freiheitsstatue steht erst seit 1886 auf Liberty Island. Fußball auf Top-Niveau. Von Mitte Juni bis Mitte Juli findet erstmalig die FIFA-Club-WM statt, in den USA. Mit dabei sind 32 Teams aus der ganzen Welt, darunter Bayern München und Borussia Dortmund. Das Eröffnungsspiel steigt in Miami, das große Finale dann am 13. Juli im MetLife Stadium, der Heimat der beiden Football-Teams New York Giants und New York Jets. Das Turnier gilt als Testlauf für die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Todestag einer Legende. Mit Imagine hat John Lennon wenige Jahre vor seinem Tod seinen wohl wichtigsten Solotitel komponiert. Am 8. Dezember 1980 wurde der Ex-Beatle vor seinem Wohnhaus am New Yorker Central Park erschossen. Auch 45 Jahre später gilt Imagine vielen Menschen immer noch als Hymne für eine bessere Welt und wird seit Jahren auch beim Ball Drop am Times Square von wechselnden Künstlern gesungen. 2021 war es die mehrfach preisgekrönte Soul-Sängerin Andrew Day.
The world will be as wide.
Das war Unterwegs in New York. Ich bin Tina Witte. Kommen Sie gut ins neue Jahr.
RBB 24 Inforadio Podcast.